Wir sind Mozart, der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wir sind Mozart und auf unserer Reise zur Destination Mozart. So lautet das Motto der Mozartwoche 2025: Alle Wege führen zu Mozart. Wir begeben uns dieses Jahr also auf eine klangvolle Reise und starten bei Monteverdi und seinem Grundstein des Musiktheaters, wie wir es heute kennen, die Oper L'Orfeo. Weiter führt uns unsere Reise zu Bach und Händel und ihren Einfluss auf Mozart. In unserer heutigen Folge wollen wir uns auf die Spuren der Einflüsse begeben. Bevor wir loslegen, noch ein kleiner Blick auf den Zeitstrahl zur besseren Einordnung der Komponisten. Der italienische Komponist Claudio Monteverdi ist der älteste. Er wurde 1567 geboren und starb 1643 in Venedig. Über 40 Jahre später wurden Bach und Händel geboren, beide im Jahr 1685. Dennoch sind sich die beiden nie persönlich begegnet und auch Mozart nicht, denn der ist 1756 geboren. Da war Bach schon 5 Jahre tot und Händel starb, als Mozart 3 war. Wie konnten die drei Komponisten Mozart also so stark beeinflussen? Das erklärt uns jetzt unser Reiseleiter durch die Musikgeschichte, Dr. Ulrich Leisinger, der Leiter der wissenschaftlichen Abteilung der Internationalen Stiftung Mozarteum. Ich habe ihn gefragt, ob man heute sagen kann, wann Mozart zum Beispiel mit Bach das erste Mal in Berührung kam.
Wir wissen leider nicht ganz genau, wann Mozart zum ersten Mal auf Bach und Händel gestoßen ist. Natürlich reden alle von Mozarts Wiener Bach-Erlebnis, aber in Wirklichkeit kam man auch in Salzburg nicht ganz an Bach und Händel vorbei. Vor allen Dingen Händel, und ich glaube, das gilt überhaupt, dass Händel die wichtigere Figur im 18. Jahrhundert war, während unsere Sicht heute immer Händel an zweite Stelle rückt. Es gab tatsächlich in Salzburg gibt es einige musikalische Quellen aus den 1730er Jahren, wo schon Bach-Werke vorhanden sind. Einige Stücke von Johann Sebastian Bach wurden ja auch gedruckt, vor allen Dingen Klavierwerke. Und sowas wie die Partiten, vielleicht sogar die Goldberg-Variationen, hätte man durchaus in Salzburg kennen können. Wir wissen, dass Mozart zum Beispiel bei seinem Vater Klavierfugen von Händel studiert hat. Und es gibt eine ganz interessante Abschrift, wo nämlich Mozart und sein Vater gemeinsam, oder genau genommen, der Vater schreibt die erste Seite, Mozart die zweite Seite des Manuskripts ab, dass die wirklich dann schon vor 1773, also Händel, erlebt haben.
Ja, das ist sehr spannend, weil Sie haben es jetzt gerade schon angesprochen. Für uns ist Bach der Komponist. Wo, wenn man sich mit Mozarts Werken beschäftigt, wo fällt einem Bach denn dann zum Beispiel stark auf? Oder woher kommt es, dass man das sagt, dass er doch so einen großen Einfluss hat?
Es gibt natürlich ein paar kontrapunktische Werke von Mozart, die ganz prominent sind. Die Fuge für zwei Klaviere oder die dann später für kleines Streicherorchester bearbeitet hat. Ich glaube, wo der normale Mensch das am allerleichtesten hören kann, diesen Bach-Einfluss, ist in der Zauberflöte beim Gesang der geharnischten Männer, der einfach aus der Musiksprache der Wiener Volksoper komplett rausfällt. Und schon die Zeitgenossen haben gemerkt, dass diese Choralbearbeitung, die da kommt, dass die Mozart nicht frei erfunden hat, sondern ein Vorbild hatte, nämlich in der sogenannten Kunst des reinen Satzes des Bach-Schülers Kirnberger. Und Mozart hat also das sozusagen als Block daraus kopiert und dann, wie er es immer macht, verfremdet und weiterverarbeitet. Aber das sollte wirklich so ein Zeichen sein, hier kommt was aus einer anderen, aber bedeutenden Welt.
Und kann man das bei Händel auch sehen, also die Einflüsse?
Vielleicht sogar noch stärker für die normalen Zuhörer. Da wäre, glaube ich, das Musterbeispiel die C-Moll-Messe auf der einen Seite und das Requiem. Und beim Requiem ist es zum Beispiel so, dass der Introitus große Ähnlichkeiten aufweist mit einer Trauermusik von Händel auf den Tod von Königin Caroline. Das kann man wirklich hören. Oder das Quoniam aus der H-Moll-Messe, das mit diesen punktierten Streicherrhythmen und so weiter, das ist ein typisches Stilmuster von Händel. Und vor einigen Jahren haben wir auch herausgefunden, dass die Leute, die gesagt haben, ja, manches bei Mozart klingt irgendwie dann doch so, als ob er die H-Moll-Messe von Bach gekannt hätte. Konnten tatsächlich zeigen, dass es eine Abschrift der H-Moll-Messe aus dem Besitz von Gottfried van Swieten gab, die eine sehr frühe Abschrift ist, wo wir angesichts dessen, dass Mozart erzählt, dass er die tollen Sachen aus der kleinen, aber feinen Sammlung des Baron von Swieten, dass er die nach Hause mitnehmen durfte und studieren konnte, und so dass also durchaus möglich ist, dass das, was in der C-Moll-Messe über das Normale, was wir aus Salzburg kennen, hinausgeht, ganz direkt durch Bach und Händel beeinflusst ist.
Vielleicht können Sie uns mal so ein bisschen in den Zeitgeist mit reinnehmen, denn wir denken jetzt an unsere Mozartwoche und die Programme und dass wir uns das aussuchen und dass wir es jeden Tag hören können. Also einerseits Mozart, andererseits natürlich auch Bach und Händel. Aber in der Zeit Mozarts, wo hat man sowas gehört? Waren Bach und Händel da schon so populär und solche musikalischen Helden, sage ich mal, wie wir sie heute verstehen?
Das Wort populär beschreibt es eigentlich ganz gut, weil Bach und Händel waren natürlich nie populär. Das war immer ein bisschen sperrig. Und wir müssen es auch in eine andere Situation versetzen. Das ist eher vergleichbar mit der heutigen Popmusik, wo das, was brandneu ist, das ist wirklich spannend. Und von allem anderen, jo, das verschwindet dann im Hintergrund. Und dann muss man dann schon fast Retro-Partys feiern, um mit älterer Musik in Verbindung zu kommen. Und tatsächlich gab es das in England. Da gab es eine Reihe von Leuten, die sich für Ancient Music interessiert haben. Also tatsächlich die Vorläufer der alten Musikbewegung, die saßen da in England. Stockkonservative und musikalisch konservative Leute, die dann durchaus nach Händels Tod Händels Werke gepflegt haben und gesagt haben, also seit Orpheus hat vielleicht noch Händel gegeben und alles danach ist nur moderner Kram. Das ist natürlich ein spannendes Phänomen. Und ein ganz klein bisschen was in diese Richtung gab es in Wien auch, nämlich in verschiedenen Kreisen. Erstmal einer, der nicht so im Blickfeld ist, das ist das Umfeld von Fanny van Arnstein. Das ist eine jüdische Bankiersgattin, die aus Berlin zugereist war, in den Umkreis der Familien Itzig, Levi, Mendelssohn gehört und bei Bach-Schülern, nämlich eben auch bei Kirnberger, Musikunterricht hatte. Und die hat diesen Berliner tatsächlich sozusagen direkten Bach-Geschmack mitgebracht, Bach-Quellen mitgebracht. Und wir müssen wissen, dass Mozart in einem Haus gewohnt hat, wo auch Fanny von Arnstein war, dass er in ihrem Salon aufgetreten ist. Und da spielt es dann schon eine Rolle, aber eben lange Zeit eher so unter den Kuriositäten. Und das Besondere ist, dass dann Mozart um 1782 das nicht nur einfach als, jo, schön und nett und irgendwelche alte Musik, sondern sieht, was man daraus machen kann. Dass man also was Neues schaffen kann, indem er alte Dinge rezipiert und verarbeitet. Und vielleicht das interessanteste Beispiel in der Hinsicht ist eine Klaviersuite, die er geschrieben hat, zur Zeit von Johann Sebastian Bach, aber auch den Wiener Zeitgenossen Muffat, zum Beispiel selbst dem jungen Wagenseil, war die Klaviersuite, wo wir einfach eine Folge von Tanzsätzen haben, die eine gewisse Struktur, aber eigentlich relativ frei war. Das war die Hauptform der Klaviermusik und die Bach-Söhne waren das, die dann ab den 1740er Jahren die Klaviersonate erfunden haben. Bei Mozart und Haydn gibt es eigentlich keine Suiten und nach 1750 gibt es so gut wie keine. Und dass Mozart sich dann 1782 hinsetzt und in diesem Umfeld von Baron van Swieten eine Klaviersuite komponiert, die so tut, als ob die historisch wäre und gleichzeitig modern ist, weil eines der wichtigsten Kennzeichen der historischen Suite war, dass alle Sätze in derselben Tonart standen. Und das war was, was Mozart nicht ertragen hat. Es gibt tatsächlich einen Vorläufer dafür, nämlich Muffat, der ganz gelegentlich, also der Gottlieb Muffat, dessen Componimenti Musicali 1726, also ungefähr zur selben Zeit wie Bachs Partiten im Druck erschienen sind. Aber grundsätzlich ist es bei Mozart ganz außergewöhnlich, dass eben die Suite mit einem C-Dur-Satz anfängt, dann kommt ein C-Moll-Satz, dann kommt ein S-Dur-Satz, ein G-Moll-Satz. Und dann bricht Mozart ab, aber natürlich wäre er mit der Gigue dann wieder nach C-Moll zurückgekehrt. Und das können wir uns in einem unserer Konzerte auch ganz schön vorführen, wenn ich mich mit Robert Levin genau über dieses Thema, was Bach und Händel für Mozart bedeuten, dann unterhalte.
Das klingt interessant, aber das heißt, ist es wahrscheinlich, dass Mozart das quasi mal empfohlen bekommen hat, diese Musik, dass ihm jemand davon erzählt hat?
Nicht nur erzählt, weil Gottfried van Swieten hat in seinem Zirkel Musik aufgeführt. Er war der Präfekt der Nationalbibliothek, hatte mächtig viel Platz. Ich glaube jetzt nicht, dass er es im Prunksaal aufgeführt hat, aber seine Wohnung war so klein auch nicht. Und die anderen Adelspaläste waren ja auch nicht ohne. Und wir haben schöne Geschichten, dass Mozart sagt, er gehe alle Sonntage zum Gottfried van Swieten. Da wird nichts als Bach und Händel gespielt. Und dass das nicht frei erfunden ist, wissen wir einige Jahre später, weil Beethoven war genauso da. Beethoven hat nämlich auch für den Baron von Swieten wohltemperiertes Klavier rauf und runter gespielt, eben weil von Swieten durchaus ein respektabler Komponist war. Haydn sagte mal, also der Baron von Swieten sei so steif wie seine Sinfonien, also es ist jetzt nicht ganz der große Renner, aber es ist solide gemacht. Und die wichtigste Aufgabe oder das wichtigste Phänomen für van Swieten war, dass seine Liebe zu Bach und Händel so weit ging, dass er andere Leute davon überzeugt hat, Aufführungen zu finanzieren. Es gab im mittleren und hohen Adel eine Gruppe von assoziierten Kavalieren, die sozusagen als Großsponsoren aufgetreten sind und auf eigene Kosten Oratorienaufführungen gemacht haben. Das war nicht viel billiger als heute. Also relativ gesehen, auch dazu musste das Material beschafft werden. Da selbst wenn man eine Partitur hatte, musste man Stimmen anfertigen, man musste das Orchester zusammenstellen und man hat sich da nicht lumpen lassen. Da wurden jetzt nicht nur mit einer Handvoll Sängern das gemacht, sondern wir wissen, dass diese Oratorienaufführung mit 80 Sängern und 40 Instrumentalisten, selbst wenn Musiker auch damals vermutlich nicht toll bezahlt wurden, kommt da schon einiges zusammen. Und diese Aufführungen fanden dann sozusagen vor geladenen Gästen im Privathaus von irgendwelchen Fürsten statt, wo man also locker 300 Leute plus 100 Musiker unterbringen konnte. Das war schon ein Ereignis.
Okay, und ein Vorläufer von modernem Konzertmanagement, so wie es sich anhört.
In jedem Fall. Und es geht dann aber auch Da wurde dann tatsächlich vor allen Dingen Händel gespielt, aber auch zum Beispiel ein Oratorium von Karl Philipp Emanuel Bach. Da hat Mozart ja auch Bearbeitungen so gemacht. Also das Alexanderfest, was wir während der Mozartwoche hören, gehört in diesen Kontext, und der viel berühmtere Messias. Aber das geht dann nahtlos über, weil man sich dann sagte, ach, wir wollen nicht nur alte Musik haben, sondern auch neue Musik. Und Haydns Schöpfung und Jahreszeiten, die kommen dann genau von dieser selben Gruppe von Interessierten und von Gottfried van Swieten. Und ich finde das wirklich faszinierend, wie sozusagen die alte Musik und die neue Musik dann Hand in Hand geht und man wirklich sieht, das eine beeinflusst das andere, und ohne die alte Musik hätte es die moderne Musik eines Haydn und Mozart in der Form nicht gegeben.
Vielleicht noch mal kurz zur Partitur. Wie findet dann so eine Partitur ihren Weg in diese Konzerte? Weil Sie auch gesagt haben, dass die dann auch entsprechend noch arrangiert werden müssen.
Zunächst mal hat man bei Händel das Glück gehabt, dass viele von Händels großen Werken im Druck erschienen sind. Also auch Vokalwerke, anders als bei Johann Sebastian Bach. Die sind in England erschienen, im Großen und Ganzen ab den 1760er Jahren. Aber sowas wie Acis und Galatea, was Mozart auch bearbeitet hat, ist schon in den 1740er Jahren gedruckt worden. Diese Ausgaben waren teuer, aber konnte man sich dann trotzdem leisten und musste schauen, wie man seine Verbindungen hat, wie man das aus England herbekommt. Gottfried van Swieten war da groß drin. Der war nämlich zunächst mal, bevor er dann Präfekt der Nationalbibliothek wurde, war er österreichischer Gesandter, also Diplomat, in Berlin für viele Jahre. Und natürlich kannte er dann diesen Zirkel und konnte dann über den österreichischen Gesandten in England problemlos solche Sachen beischaffen.
Soweit zu Bach und Händel. Auch ohne persönliche Begegnung waren beide doch präsent in Mozarts Leben. Aber wie sieht es mit Monteverdi aus? Hat Mozart seine Musik auch irgendwo hören können?
Man muss sagen, dass man Monteverdis Musik nicht kannte. Als Namen spielt er eine Rolle in diesen ganzen Musiktraktaten. Und wir wissen ja, dass Leopold Mozart ein gelehrter Musikus gewesen ist und sich sehr genau vorbereitet hatte und auch Musiktheorie studiert hatte, um seine Klavierschule im selben Jahr wie Mozarts Geburt zu publizieren. Und in der Familie Mozart stand natürlich auch solche musiktheoretischen Werke da. Man konnte da was über Monteverdi lesen, konnte dann lesen, was für Aufruhr das gemacht hat, als Monteverdi sozusagen einen neuen Stil kurz nach 1600 erfunden hat und damit die alte, sozusagen zopfige Musik abgelöst hat. Die Meinungen über Monteverdi gingen stark auseinander. Die Älteren haben ihn sozusagen als Verräter an der ordentlichen Kirchenmusik gesehen. Die anderen haben ihn als den Erneuerer der Musik gepriesen. Und was jetzt Monteverdis Orfeo auszeichnet, ist, dass das natürlich eigentlich das Muster von Musik ist. Das ist eine Oper über Musik und über die Macht der Musik und in gewisser Weise schon der Ausgangspunkt von Oper überhaupt. Die Orpheus-Geschichte zieht sich ja seit Ovid grundsätzlich durch die Literatur, durch die bildende Kunst. Der Orpheus-Mythos war schon eines von den zentralen Themen, kann man wirklich, glaube ich, sagen, der europäischen Kultur. Und dass man sich solche Stücke genommen hat, um zu zeigen, dass die Musik stärker ist als der Tod, vorausgesetzt, die Musik ist nicht Selbstzweck, sondern die Musik ist Ausdruck von Liebe sozusagen. Das ist natürlich ein ganz modernes Thema. Ich glaube, Mozart hat Monteverdis Orfeo nicht gekannt. Er wird noch nicht mal das gedruckte Libretto gelesen haben. Aber ohne Monteverdi, auch das klingt jetzt ein bisschen übertrieben, aber ohne Monteverdi wären, glaube ich, Mozarts Opern nicht möglich.
Okay. Monteverdi ist also so etwas wie der Übervater. Wie sieht es mit anderen, nicht ganz so prominenten Komponisten aus? Hatte da noch jemand Einfluss auf Mozart?
Natürlich sind es die Komponisten, die mit ihm gleichzeitig leben oder kurz vorher. Und da haben wir auch in der Mozartwoche ja schöne Programme, wo wir Mozarts Verhältnis zum Beispiel zu Johann Christian Bach und zu Muzio Clementi Streifen in unserem Gesprächskonzert. Und bei Muzio Clementi ist es so, das sind zwei Klavierspieler, die ganz unterschiedlichen Welten angehören und die sind beide zu dem Zeitpunkt, wo sie aufeinandertreffen und sozusagen zu einem musikalischen Wettstreit von Joseph II. Eingeladen werden, die sind beide schon fertig ausgebildet. Und das Interessante ist, dass Mozart dies irgendwie wahrnimmt, aber Clementi, der sogar älter war als Mozart, aus dieser Begegnung ganz viel mitnimmt und er dann später, 30 Jahre später, zu einem seiner Schüler sagt, also die Geschichte, wie sie da ihr Konzert haben, dann nacherzählt und sagt, er hätte noch nie jemanden so schön Klavierspielen gehört wie Mozart, vor allen Dingen die Adagios, die seien so bezaubernd gewesen. Und wir wissen auch, dass Clementis Musik ein bisschen als oberflächlich galt und mechanisch. Mozart spricht ja von Mechanicus. Und schon die musikalische Kritik aus der Zeit um 1785 hat dann bei Clementi einen Stilwandel festgestellt und gesagt, seit er in Wien gewesen ist und mit Leuten wie Haydn und Mozart zusammengetroffen ist, hätte seine Musik sozusagen an Souveränität, Kraft und Qualität massiv gewonnen. Und er später hat es gar nicht in Abrede gestellt und hat gesagt, ja, er hätte da halt in England da auf seinem Landgut seines Patrons gelebt, hätte ein Cembalo gehabt, die Klaviere, die Hammerklaviere seien schlecht gewesen und er hätte erst in Wien sozusagen lernen können und müssen, ausdrucksvoll zu spielen und dann entsprechend auch zu komponieren.
Jetzt wollen wir wieder zurück in die Gegenwart springen. Mozarts Einfluss gilt ja bis heute. Kann man das irgendwo besonders deutlich hören?
Da gibt es ein ganz breites Spektrum und am auffälligsten ist natürlich sozusagen Mozart-Adaptionen in populärer Musik, weniger im Pop, aber im Jazz. Da wird mittlerweile Mozart entdeckt, so wie vor 20, 30 Jahren Jacques Lussier dann Johann Sebastian Bach entdeckt hatte. Und bei Komponisten, die so ein bisschen zwischen den Welten wandern, hört man das schon gelegentlich. Ich denke hier konkret auch an Fazıl Say, unseren Ausnahmekünstler, der ja genau das durchbrechen möchte, was 100 Jahre lang, 200 Jahre lang der Fall war. Da sitzt jemand, setzt sich ans Klavier und spielt Musik, die er auswendig gelernt hat, die aber nichts mit ihm zu tun hat. Und bei Fazıl Say ist das anders. Das wird alles sozusagen unter seinen Händen, wird es zu seiner Musik umgeschaffen. Und er verändert natürlich dann nicht Mozart oder Bach, aber er schreibt eine eigene Komposition, in die das dann mit einfließt. Da nun aber dummerweise bei Fazıl Say so viele Einflüsse zusammenkommen, da kommt was aus seiner türkischen Heimat, da kommt viel französische Musik, ist es ein bisschen schwerer auseinanderzuhalten. Aber ich glaube, es gibt zwei sehr schöne Beispiele, wie wir das erkennen können, dass Mozart auf moderne Komponisten wirkt. Ein Beispiel ist nämlich das Klarinettenquintett von Jörg Wiedmann, das natürlich inspiriert ist dadurch, dass er außer dem Klarinettenkonzert vielleicht kein einziges Stück in, speziell keines in A-Dur, so oft in seinem Leben gespielt hat wie dieses und das ganz verinnerlicht hat und da irgendwie auch merkt, dass dieses Stück ja zu seiner eigenen Natur geworden ist. Und wenn er dann das komponiert, dann gibt es dann im langsamen Satz, gibt es eine Stelle, wo jeder aufmerksame Zuhörer sagt, irgendwie kenne ich das schon. Und dann fällt ihm das ein, das kommt nicht aus Mozarts Klarinettenquintett, sondern aus dem Klarinettenkonzert. Ich glaube, wenn man diese beiden Stellen nebeneinander hört, vielleicht Wiedmann zuerst, dann Mozart, dann wird das ganz offenkundig.
Na, dann machen wir das doch gleich. Das hier ist ein Auszug aus Wiedmanns Klarinettenquintett.
Thank you.
Und hier ein Auszug aus Mozarts Klarinettenkonzert.
Jetzt ist mir bei Fasil Say noch was gekommen, weil der ja auch wahnsinnig bekannt dafür ist, für seine tollen Kadenzen. Ist das quasi so eine indirekte Aufforderung, diese Kadenzen von Mozart schon, macht mal was in meinem Stil noch daraus?
Gerade die Kadenzen sind natürlich eine Anregung für viele Pianisten. Es gibt nicht nur Fasil Say, aber denken wir zum Beispiel auch an Robert Levin, der viele und eigene Kadenzen dann schafft. Das Interessante ist, das Publikum ist heutzutage ein bisschen kritisch geworden. Wenn keine Kadenz da ist, dann fehlt was, da muss man dann eine hernehmen. Aber wenn Mozart eine geschrieben hat, wird so getan, als ob das der fixierte Notentext wäre. Und wenn der jemand was anderes spielt, kriegt er die Ohren von der Kritik langgezogen oder zumindest vom Publikum. Dabei ist das eigentlich ganz falsch gedacht, weil wir wissen, dass Mozart für viele seiner Klavierkonzerte eben nicht eine Kadenz geschrieben hätte, sondern mehrere für denselben Satz, sodass es da durchaus eine Variabilität gibt. Und gerade jemand wie Robert Levin zeigt uns sehr schön, dass man aus diesen von Mozart fixierten Kadenzen neue Muster entwickeln kann, weil ich einfach sehe, was kann ich machen und wie kann ich diese Dinge neu kombinieren.
Jetzt haben wir für diese Folge wahnsinnig viel über Einflüsse gesprochen, wo man die hört, wo man die sieht. Wenn wir jetzt nochmal zum Schluss auf die vier Namen kommen, also Monteverdi, Bach, Händel und Mozart. Wer ist da Ihrer Meinung nach derjenige, der jetzt auf die gesamte Musikgeschichte vielleicht so mit den größten Einfluss gehabt hat? Kann man das sagen?
Auf die Musikgeschichte hat vielleicht Johann Sebastian Bach den größten Eindruck gehabt. Auf das Musikerleben hat vermutlich Mozart die wichtigste Rolle gespielt. Für Johann Sebastian Bach, auch für Händel, das finden Leute interessant und spannend. Aber diese emotionale Berühren, das finden wir bei Mozart und dann in der italienischen Oper des 19. Jahrhunderts. Und von daher weist Mozart in der Hinsicht ein Stück weit voraus, so wie umgekehrt Monteverdi auf Mozart vorausgewiesen hat. Also ich glaube, man muss das sehr differenziert sehen. Und wenn jetzt jemand sagt, oh, mir gefällt Mozart halt doch besser als Monteverdi, hat er für sich recht. Und für die Musikgeschichte ist das, glaube ich, völlig ausreichend, wenn man sagt, aber neben Mozart gibt es eben auch noch andere große Namen.
Und so auch bei der Mozartwoche, bei deren Veranstaltungen Sie neben Mozart vor allem auch Monteverdi, Bach und Händel hören. Und damit sind unsere Reisevorbereitungen zur Destination Mozart abgeschlossen. Ich hoffe, Sie sind nun auch schon ganz neugierig, das besprochene Programm auch live zu hören. Die nächste Folge von Wir sind Mozart hören Sie dann schon begleitend zum Festival. In diesem Sinne, bis bald in Salzburg.
Wir sind Mozart. Der Podcast der Internationalen Stiftung Mozarteum.